Hallo und herzlich willkommen zu Folge 162 von Happy Bootstrapping. In der heutigen Folge habe ich einen interessanten Gast, und zwar den Daniel Schreiber. Und der betreibt nebenberuflich mal mindestens zwei SaaS-Produkte. Eins davon macht 2500 Euro MRR und das seit 10 Jahren. Ja, gefunden habe ich den Daniel über Trust MRR, ist auch in den Shownotes verlinkt. Kannst du mal nachschauen, was das ist, so eine Plattform, da kann man seinen Stripe-Account connecten. Und dann sieht man, wie viel Umsatz die Firma macht. Und als ich ihn gefunden hatte, war dort eben der Maximalumsatz gestanden. Und heute steht jetzt auch der MRR dort. Da haben wir im Podcast auch schon drüber gesprochen. Und ich habe jetzt ein, zwei andere davon angeschrieben. Also schau dir das mal an. Und ja, ich habe gesehen, der Sebastian von HabitKit hat sich dort jetzt auch connected. Und es ist auch total beeindruckend, was der mittlerweile macht. Genau, der Daniel, der macht Cloud-Backup für Podio. Podio selber kannte ich gar nicht. Das ist so ein, ich nenne es mal, frühes No-Code-Tool. Ich glaube, er hat mich im Podcast dazu korrigiert. Und er hat es damals selber gebraucht für ein Startup. Das hieß Wechselfuchs für Stromwechselverträge. Und ja, er hat dann irgendwann gemerkt, da geht es nicht mehr so richtig voran und hat dann ein zweites SaaS gelauncht. Und das ist sein heutiges, das Duolog.io, ein AI-Übersetzungstool für Apps, weil er baut ja selber diverse Apps. Und dann kannst du dort deine Translation-Files hinschicken und das Tool lernt eben den Kontext und kann dann bessere Übersetzungen für dich machen. Dafür gibt's auch einen Gutscheincode am Ende der Folge. Bleib also unbedingt dran. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast teilst, an Freunde empfiehlst oder wenn du dich meldest, wenn du selber Bock hast, hier Gast zu sein. Und ja, ich suche immer neue Gäste, vor allem auch weibliche Gründer, und würde mich total freuen, wenn du dich meldest. Ansonsten kannst du auf happy-bootstrapping.de mich übers Kontaktformular für alles Mögliche kontaktieren, falls du zum Beispiel auch Werbung hier im Podcast schalten möchtest. Da habe ich auch diverse Angebote. So, und ja, jetzt geht's direkt los, würde ich sagen. Viel Spaß mit der Folge mit Daniel und mit mir. Hallo Daniel und herzlich willkommen bei Happy Bootstrapping.
Hi Andi, freut mich, dass ich da sein kann.
Mich freut es auch. Erzähl doch mal, wo bist du gerade? Wer bist du? Wer ist der Daniel? Und was machst du denn genau?
Also ich bin in Offenbach, also fast in Frankfurt. Ja. Ich bin eigentlich hauptberuflich Softwareentwickler und arbeite es aber als Angestellter in Hauptberuf. Habe aber nebenbei jetzt schon verschiedene Projekte hochgezogen oder auch nicht hochgezogen. Über die Fails können wir gerne auch sprechen.
Auf jeden Fall.
Genau, bin so im Nischen-SaaS-Thema so ein bisschen unterwegs und genau, habe Sachen gemacht, die, wie gesagt, ein bisschen besser geklappt haben, ein bisschen schlechter geklappt haben. Mein aktuelles Thema ist jetzt Duolog, so ein Translation-Tool, kann man drüber sprechen. Gab aber auch eine Reise vorher, kann man da nochmal schauen, was da spannend ist.
Es gibt einiges vorher, habe ich gesehen. Also müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, das ist ja ganz klar. Du hast aktuell aber zwei aktive SaaS-Produkte. Das ist einmal Cloud Backup für Podio und das Duolog, was du jetzt gerade gesagt hast. Also kannst du ein bisschen, nur damit wir es einschätzen können, für die Größe, wie viel Umsatz machst du ungefähr mit beiden zusammen?
Genau, also das Cloud Backup macht so 2500 MRR, war auch mal mehr, ist großer Kunde letztes Jahr verloren gegangen. Aber genau, das ist relativ stabil, auch jetzt schon seit über 10 Jahren läuft das auf einem ähnlichen Umsatzniveau die ganze Zeit schon. Und das Duolog ist jetzt gerade am Starten, da haben wir jetzt erste Traction, wie man so schön sagt, sind wir jetzt so bei 100 Euro MRR aktuell. Okay. Aber da sieht man schon, dass das noch steigen sollte.
Das ist ja immer das Ziel. Das ist ja witzig. Das heißt, das Cloud Backup von Podio macht 2,5 seit 10 Jahren so. Wie so eine Rente sozusagen, aber
genau,
es ist halt keine Rente.
Angenehmer Nebenverdienst. Natürlich hat man da auch mal geträumt, dass das mehr wird und man das irgendwann hauptberuflich machen kann. Der Traum ist ein bisschen angestaubt jetzt, zumindest für das Cloud-Backup, würde ich sagen. Aber ist natürlich finanziell auf jeden Fall angenehm, das ist klar. Und auch jetzt vom Aufwand überschaubar, wenn das stabil läuft. Und da habe ich einiges rein investiert, dass das stabil läuft.
Ja, cool, das musst du mir gleich noch ein bisschen erzählen. Und jetzt bist du hauptberuflich Softwareentwickler, das heißt, du bist angestellt, aber du bist ja, glaube ich, in Teilzeit, wenn ich es richtig weiß, oder?
Genau, ich bin auf 80% Pensum, Wobei das jetzt nicht nur an den Nebenprojekten liegt, sondern auch an drei Kindern und Frau, wo wir uns auch das ein bisschen gleich aufteilen zu Hause mit Kinderbetreuung und so weiter. Genau, aber klar, ich versuche das nicht so eng zu takten, dass es am Schlaf nachher mangelt. Ein bisschen Luft ist auch für solche Sachen gut.
Auch deshalb nehmen wir abends auf, übrigens. Bei mir sind auch aktuell Ferien und die Kinder sind da. Ist dann eben auch tagsüber sonst schwierig, so das zu machen. Also je nachdem, wie der Partner arbeitet dann. Ja, verstehe ich, okay. Okay, fangen wir mal noch ein Stück vorne an. Du hast ja auch, du hast schon immer Softwareentwicklung gemacht. Nee, du hast ein bisschen was anderes im Lebenslauf, glaube ich, stehen, ne?
Ja, also im Hauptberuf schon immer Softwareentwicklung, aber die erste Berührung so mit der Selbstständigkeit oder Startup-Szene war Wechselfuchs eigentlich. Das war, ja, wie lange ist das her? 14, 15 Jahre. Und das war ein Startup für Endkunden, für den Energiemarkt. Der ist ja so ein bisschen krude, das wirst du auch kennen. Wenn man Energieanbieter wechselt, kriegt man erstmal Neukundenrabatte für 12 Monate, dann wird's teuer. Und da war die Idee, dass man das den Kunden so abnimmt und über eine Vollmacht für sie dafür sorgt, dass sie alle 12 Monate wieder wechseln, immer wieder günstige Tarife haben und dann entsprechend den Kunden aber einen Teil der Ersparnis wiederum in Rechnung stellt. Also, dass man wirklich als Agent des Kunden unterwegs ist. Genau, das haben wir über ein paar Jahre gemacht. Dominik, mein Bruder zusammen, der hat so das operative Geschäft gemacht und ich habe mich so ein bisschen um Automatisierung, IT und so gekümmert. Genau, das war spannend. Viel über Realität und Business gelernt. Genau, das war so der Start, ja.
Vor 14 Jahren, gab es vor 14 Jahren schon Check24? Bin ich mir gerade gar nicht
Die
sicher.
gab es da auch schon, ja. Also Verivox war damals, glaube ich, auch noch eventuell ein bisschen größer. Genau, die gab es auch. Weiß ich, weil wir keine eigene Datenbank eingekauft haben, sondern natürlich im Endeffekt dann auch da nachgeschaut haben. Die gab es da auch schon, aber der war natürlich ein bisschen. Das Setup anders und das habe ich immer verteidigt, dass das eigentlich einen Mehrwert hat, weil du natürlich bei Check24 und Verivox bist du der Kunde, bist du nicht der Kunde, sondern bist das Produkt natürlich am Ende. Und bei uns, da wir dem Endkunden eine Rechnung gestellt haben, war dann das Incentive andersrum eigentlich.
Verstehe. Und das habt ihr dann, also habt ihr das dann aufgehört? Das wurde, glaube ich, es gibt ja heute noch die Domain für die Leute, aber woanders hin weiter, glaube ich, ne?
Genau, also wir haben das, also mein Bruder hat damit sein Studium so mitfinanziert. Ich habe da nach dem Anfang dann eher kleinere Flamme gekocht und dann haben wir das aber dann am Ende, wo wir gesehen haben, auch wir können das jetzt nicht noch riesig skalieren, haben wir das an Wechselpilot verkauft. Ich glaube, da geht die Weiterleitung auch noch hin, wenn sich da nichts geändert hat in den letzten Jahren. Genau, das haben wir vor 3, 4, 5 Jahren. Die Zahlen immer so ein bisschen schlecht. Dann haben wir das an die verkauft, zumindest die Kunden übergeben.
Okay, aber es war jetzt kein life-changing amount, sondern nur so ein kleines bisschen fürs Bankkonto.
Nee, es war was, wo man sich vielleicht ein gebrauchtes Auto von kaufen kann. Genau was.
Okay,
Also was, wo
ja.
man schon was merkt, aber genau nichts, wo man sich zur Ruhe setzen kann.
Werbung. Jeder von uns kennt diesen Moment beim Online-Shopping. Man klickt auf zur Kasse und dann kommt die große Ernüchterung. Die Auswahl der Zahlarten ist ziemlich dürftig. Schade. Viele Shopper brechen den Einkauf deshalb im letzten Moment ab. Kunden erwarten heute einfach, dass ihre bevorzugten Zahlarten verfügbar sind. Und gerade in Zeiten knapper Budgets sind flexible Zahlungsoptionen gefragt. Und genau da kommt der Zahlungsdienstleister Unser ins Spiel mit seiner Buy Now, Pay Later Lösung. Die Zahlarten Rechnungskauf und Ratenzahlung sind ein wirksamer Hebel, um Kaufabbrüche zu reduzieren, höhere Warenkörbe zu erzielen und die Kundenbindung zu stärken. Im deutschen E-Commerce haben Rechnungs- und Ratenkauf zusammen einen Umsatzanteil von 30%. Und laut Unser sind mit Buy Now, Pay Later Umsatzsteigerungen von bis zu 18% drin. Weitere Vorteile für dich als Händler: Unser übernimmt die Bonitätsprüfung, die Kundenkommunikation und bietet dir eine Zahlungsgarantie. Du hast also keinen zusätzlichen operativen Aufwand, sondern kannst dich komplett auf dein Business konzentrieren. Und noch ein wichtiger Punkt: Unser stellt eine sorgfältige Prüfung der Kreditwürdigkeit sicher. Schließlich soll die Zahlungsflexibilität deinen Kunden helfen und sie nicht finanziell überfordern. Wenn du jetzt deinen Checkout kundenfreundlicher aufstellen willst, findest du jetzt mehr Infos unter unser.com/de/buynowpaylater. alles zusammen. Und den Link gibt's wie immer auch in den Shownotes. Werbung Ende. Und währenddessen hast du dann schon mit dem Cloud-Backup vor Podio angefangen oder kam es erst später? Vielleicht erklärst du mal kurz, was denn Podio genau ist, wenn für die, die das, ich kann es ja auch nicht, kannte ehrlicherweise.
Genau, also das kam in Wahrheit sogar da raus. Also bei Wechselfuchs haben wir alle unsere Daten in Podio verwaltet. Podio ist auch so eine SaaS-Lösung, ähnlich wie Salesforce, aber eher für so KMUs und so ein bisschen mit Social-Sachen drin. Also man kann Sachen kommentieren und liken und sowas und kann sich so selber seine Apps zusammenklicken. Also kann sich so seine eigene Kunden-Vertrags-App, was man will. Ich sage manchmal in Excel und Steroids praktisch. Also man kann da sehr viel damit machen. Und da hatten wir selber dann das Problem auch, dass wir halt alle unsere Daten da drin hatten und gemerkt haben, naja gut, das ist zwar gut, aber wenn jetzt die mal nicht verfügbar sind oder aus irgendeinem Grund sich die Daten löschen durch Versehen oder Datenfehler, dann stehen wir relativ blöd da, weil wir nicht mal wissen, wer unsere Kunden sind und solche Sachen. Und da habe ich ja dann überlegt, okay, was machen wir? Angefangen, so ein kleines Skript zu schreiben, was die Daten da mal runterzieht. Und dann hatte ich einen Sommer zu viel Zeit und dann habe ich gedacht, okay, du hast jetzt hier unvernünftig viel Zeit investiert, muss man eigentlich ein Produkt draus machen, weil da auch der Demand schon eigentlich relativ klar war. Da gab es schon auch Posts von Leuten, die auch so Sachen gesucht haben, keiner hat was gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, dann investierst du jetzt nochmal die Zeit und machst dann ein Produkt draus, hängst irgendwie Stripe-API dran. Und genau, daraus ist das praktisch entstanden und nachher jetzt erfolgreicher geworden, als der Wechselfuchs vielleicht war.
Sehr auch witzig, oder Geschichte auf jeden Fall. Also genau. Ein Backup-Tool für einen SaaS zu bauen, das ist ja auch schon eine witzige Idee. Warum brauche ich das da überhaupt? Falls die mal nicht da sind oder nicht verfügbar sind oder die schalten ja nicht ab und sind nächste Woche weg.
Sind verschiedene Gründe. Also in der Regel sind die ja schon relativ zuverlässig. Relativ, muss man sagen. Also es gibt da auch schon einige Problemchen oder Hiccups. Also das heißt, die Kunden sind da so ein bisschen sensibilisiert für, will ich mal sagen, weil es ab und zu doch mal ein kleines Outage gibt, nichts Dramatisches. Das Backup ist eher so ein Peace-of-Mind-Sache, dass man sagt, man weiß, die Daten sind noch mal irgendwo, selbst wenn jetzt der Praktikant alles löscht oder selbst wenn Podio doch mal 2 Tage nicht verfügbar ist, kann ich da meine Daten nochmal einsehen. Also das Einsehen ist sozusagen das eine große, diese separate Datenhaltung ist das zweite und das dritte ist natürlich auch ein bisschen nochmal ein Compliance-Thema, wenn man sich die nochmal runterladen will, habe ich nochmal so eine Exportfunktion, wo man sich das als großes Archiv runterladen kann und dann kann man nicht viel mitmachen, aber man hat es auf seiner Festplatte liegen. Und das vierte ist dann eigentlich, dass man es auch wiederherstellen kann bis zu einem gewissen Grad. Das ist natürlich eingeschränkt durch die API ein bisschen, aber genau, wenn man jetzt alles gelöscht hat, kann man es größtenteils wiederherstellen.
Also das heißt, 2.500 MAR machst du, damit die Leute in Ruhe schlafen können, ein Backup für ein SaaS-Tool. Das ist ja eigentlich schon, das ist ja was man wahrscheinlich vergisst, was man hoffentlich nie braucht. Aber man kann trotzdem ruhig schlafen, weil man weiß, es ist ja da sozusagen.
Genau, also für den Betrieb und den Aufwand ist es natürlich relativ gut, weil es selten der Worst Case eintritt. Den hatte ich auch schon ein paar Mal. Dann hat es auch schon ein paar Mal gerumpelt, dann wird es mal eine kurze Nacht dann doch, weil natürlich gerade diese Wiederherstellungsprozesse und sowas, was nicht jeden Tag läuft, dann doch immer im Detail so eine Sache ist, wo man schauen muss, dass es keine Fehler gibt, will ich mal so sagen. Ja. Mittlerweile nach 10 Jahren ist das relativ gut ausgereift, aber am Anfang war es halt schon so, dass man da auch mal dann der Kunde angerufen hat und gesagt hat, hier, wieso geht das jetzt nicht mit dem Restore? Und dann war es aber bisher immer so, dass ich das relativ kurzfristig und gut lösen konnte und dann der Kunde auch gut zufrieden war. Genau. Aber an sich, genau, ist es der Punkt schon, dass da natürlich wenig tägliche Interaktion mit den Kunden ist normalerweise, was ja aus meiner Sicht ganz gut ist. Ja.
Und wenn es einen Restore gibt, dann bimmelt es bei dir nachts auf dem Handy und du bist dann dran oder wie funktioniert das?
Also nee, an sich geht der Restore schon im Self-Service. Es gibt eine Webseite, wo er die Daten nochmal einsehen kann und wo er das auch selber machen kann. Nur genau bei den Restores, da das ja nicht so häufig vorkommt, hat es am Anfang 1-2 Iterationen gedauert, bis das auch wirklich stabil gelaufen ist, weil man vorher doch nicht alle Corner Cases unbedingt getestet hat oder so. Und da hat nicht automatisch Handy gewibbelt, sondern ich bin dann per E-Mail erreichbar oder Telefonnummer ist auch auf der Webseite. Aber genau. Okay. Das waren eher so Bugs, die dann schnell gefixt werden wollten.
Ja, verstehe. Ja, okay, du bist dann sozusagen, hast es aus eigenem Need raus entwickelt, bist damit an den Markt gegangen. Wo kamen da die ersten Kunden her? Hast du die auf Reddit gefunden, weil die das da gesucht haben? Gab es da ein Support-Forum, wo du sagen konntest, da haben die Leute nach Backup-Lösungen für Podio gesucht und hast du gepostet, hier, nimm doch das, ja, oder war es einfach eine gute Domain-Wahl?
Die Domainwahl war auch noch eine kleine Geschichte. Cloud Backup for Podio ist ja relativ selbstsprechend mit Bindestrichen dazwischen. Ist dann aber im zweiten Schritt von Podio zurückgewiesen worden, weil das Markenrechte verletzt. Das heißt, das ist eigentlich nur die Secondary Domain. Es gibt noch ein CRM, cloudbackup.com, was dann in Wahrheit weiterleitet. Aber das war ein Thema, weil es gibt bei Podio so ein Plugin, wo man sich listen lassen kann als Drittanbieter. Und das habe ich gemacht und darüber sind fast alle gekommen, weil, soweit ich mich erinnere, habe ich sonst nicht viel gemacht. Und die sind am Anfang von alleine gekommen. Am Anfang war ich eigentlich der einzige Anbieter für dieses Cloud SaaS als Backup-Lösung. Mittlerweile gibt es da auch ein bisschen Konkurrenz. Ein Grund, warum das ein bisschen stabil ist und nicht weiter steigt vermutlich. Aber genau, damals am Anfang ist das von alleine passiert, die Distribution.
Ja. Das ist natürlich cool. Und vom Pricing her ist es ja, also du musst ja da schon ein paar Kunden haben. Weil ich lese mal kurz das Pricing vor. Es gibt einen Free-Account auch, ne? Dann gibt es einen 10-Euro-Account, der heißt, glaube ich, Silber. Dann gibt es Gold für 50 Euro und dann gibt es Enterprise. Das ist ja jetzt für eine Backup-Lösung meiner CRM-Daten, ich sag's doch mal, recht günstig.
Also das Pricing ist natürlich schon so, dass viele Kunden nach und nach ein Upselling erfahren, weil das ja am Quota orientiert ist, also wie viel Speicherplatz brauchst du, und Kunden wachsen klassischerweise mit ihren Daten. Das heißt, viele sellen dann ab von einem Silver auf den Goldplan oder nachher in den Enterprise-Plan, wenn sie mehr Quota brauchen. Das funktioniert ganz gut. Also aktuell habe ich, glaube ich, ungefähr 40 zahlende Kunden mit einem durchschnittlichen Umsatz von 50 Euro. Da es natürlich auch ein paar auf dem Silberplan gibt, gibt es auch einige, die drüber sind. Also genaue Zahlen habe ich das nicht im Kopf, aber genau, das gibt auch einige im Enterprise-Plan, genau.
Okay. Also die haben dann einfach viele Daten in Podio. Und wächst denn Podio überhaupt noch? Also gibt es da mittlerweile wahrscheinlich auch mehr wie genug Alternativen? Ist das nicht auch ein Problem dann für dein Wachstum an der Stelle, dass das Podio selber... Also ich hatte es jetzt nicht gekannt, hast du ja gemerkt.
Ja.
Bin mal gespannt, wer von den Hörern das kennt, aber ja.
Ja, genau, ich muss ja Podio eigentlich promoten, weil das potenzielle Kunden für mich sind, aber man muss schon sagen, dass es da vor, als wir das damals vor 15 Jahren verwendet haben, da war das in der Startup-Szene, zumindest in Karlsruhe, wo mein Bruder das auch ein bisschen gestartet hat, relativ verbreitet, deswegen sind wir auch drauf gekommen. Mittlerweile ist es durch ein paar Hände gegangen, Citrix und Progress jetzt. Da wird gefühlt nicht unendlich viel investiert. Ich glaube, das System ist weiterhin cool, weil die schon mal viel kriegen kann für wenig Infrastrukturarbeit und so weiter. Deswegen kann man da einige tolle Sachen mitmachen, aber ob die Plattform viel wächst, bin ich auch nur begrenzt involviert. Da gibt es natürlich auch eine Community, wo ich drin bin, aber nicht sonderlich aktiv, weil meine begrenzte Zeit ich lieber aufs Bauen verwende.
Es gibt seit 15 Jahren schon, gab es den Begriff No-Code sozusagen ja noch gar nicht, aber das war ja dann eins der ersten No-Code-Tools.
Ja, ob man jetzt No-Code sagt, ich meine, das ist, ja,
oder
ich
habe es bisher
nicht gesehen.
Oder, weiß nicht.
Ja, könnte man da schon sehen. Also für mich ist No- und Low-Code dann eher diese Prozesssache, wenn du auch Prozesse modellierst. Das ist, da kann man auch machen, aber der Fokus ist eher auf dieses Excel-Daten in eine eigene Struktur geben und verlinken auch. Es gibt da auch Prozesssachen, die sind aber eher dann auch nachträglich dazu gebaut.
Okay.
Aber genau, die waren vorne weit dabei, auch was so SaaS-Datenverwaltung angeht. Genau, ist schon an sich eine coole Sache, kann man sich mal anschauen. Ja.
Okay, also ich habe jetzt so eine neue Frage seit ein paar Folgen. Was hat fürs Marketing gut funktioniert? Die ersten 10 Kunden, die hast du dann tatsächlich über das Plugin-Ökosystem Marktplatz von Podio gewonnen und die nächsten auch.
Sozusagen. Genau, also ich habe natürlich auch 2-3 Forenbeiträge da im Podio-Forum geschrieben, wo Leute schon nach einem Backup-Lösung gesucht haben, dass ich dann darauf geantwortet habe. Das habe ich schon gemacht, wenn ich mich recht erinnere. Aber das war im Prinzip alles, genau. Das ging von alleine.
Was man ja so typischerweise hat, wenn man den Enterprise-Plan verkauft, dann muss man Vertriebstermine machen und vielleicht mit irgendwelchen Menschen einen Telefontermin oder Online-Termin machen. Das hast du alles gar nicht gehabt. Das ging alles dann.
Nee, also ich habe auch tatsächlich ein, zwei klassische Enterprise-Kunden, die dann auch mit den entsprechenden Dokumentationen und so weiter gekommen sind. Das habe ich auch mal mitgemacht, aber auf Podio sind auch viele KMUs eher unterwegs. Also die großen Konzerne gibt's da auch, wo agile Abteilungen das dann nutzen oder sowas, aber in der Regel ist es eher KMUs, also irgendwie, was weiß ich, Anwälte oder Immobilienmakler oder sowas, die sowas nutzen für ihre Kanzlei oder so. Und da ist es dann doch pragmatischer in der Regel, ja.
Und Podio hat selber nie sich bei dir gemeldet und gesagt, ey, das ist ja cool, wir wollen das kaufen und bei uns integrieren oder wir wollen selber eine Backup-Lösung anbieten, wenn es jetzt auf unserem Marktplatz schon mehrere solche Lösungen gibt, die gegenseitig sich konkurrieren, dann könnten wir es ja auch ins Hauptprodukt einbauen, aber das war
gab schon Austausch, also die sind da interessiert an diesem Partner-Ökosystem, die haben auch viele Berater, genauso wie SAP-Berater rumlaufen, laufen auch Podio-Berater rum, die das für Kunden customizen. Das heißt, die wollen so ein Ökosystem haben und ich glaube, es ist auch ein Zielkonflikt, wenn die Plattform selber ein Backup anbietet. Das ist natürlich immer die Frage, wie unabhängig ist das dann? Die klassischen Fehler kennst du ja wahrscheinlich auch. DNS falsch konfiguriert, dann ist das Backup auch nicht erreichbar. Deswegen glaube ich, strategisch will man das Backup vielleicht unabhängig haben.
Ja, als Kunde auch. Und ist es dann am Anfang, also wie war das Wachstum so? Bist du am Anfang eher steil gewachsen? Du hast ja jetzt gesagt, die letzten Jahre ist es eher so geblieben. Gab es irgendwelche besonderen Events, wo es explodiert ist oder wo du nicht linear gewachsen bist sozusagen, sondern mehr?
Ja, ich schaue gerade mal auf dieses Trust MRR, weil das der coolste Graph ist über die Jahre.
Den verlinke ich auf jeden Fall, ja.
Ja, also genau, da sieht man es eigentlich recht gut. Das ist von 14 bis 17 relativ linear gewachsen auf 3000 MRR und danach stabil. Dann gab es mal Ausschlag nach oben, wobei das auch teilweise ein bisschen Datenfehler ist, weil ich einen Großkunden auch mal außerhalb der Plattform abgerechnet habe eine Zeit lang und dann doch wieder auf die Plattform. Genau, und danach war es eigentlich seit 2017 ist es auf dem gleichen Level geblieben. Genau.
Da habe ich dich ja gefunden, muss ich bestehen, ne? Bei Trust MRR. Ich habe die Plattform irgendwie gesehen, gibt es ja auch ein bisschen Kritik dran, aber da bist du jetzt in Deutschland die Nummer 1, weil es wird ja standardmäßig nach Total Revenue gerankt und wenn es dich so lange gibt, ist es natürlich geschickt, ne?
Das fand ich auch ganz lustig. Eigentlich habe ich mich eher so aus Mitleid auf dieser Plattform angemeldet, weil ich das ein bisschen verfolgt habe und da habe ich gesehen, Deutschland ist da so weit hinten und die Zahlen sind auch gar nicht so hoch, dann machst du mal mit, dass Deutschland da vielleicht noch zwei Plätze nach vorne rutscht und dann habe ich das auch diesen Effekt gesehen, dass dieses totale Gesamtumsatz mich da nach vorne katapultiert. Das mich wundert, das war ja vor einem halben Jahr oder so, wo ich mich da eingetragen habe. Aber wie lange gibt es die Plattform ganz? Das ist immer noch, meiner Meinung nach ist es ja ein Fehler. Man will da eigentlich das MAA wie im Domain-Namen haben, aber habe ich mich da eingetragen und hat auch ein, zwei Connections unter anderem mit dir gebracht. Deswegen hat sich das auf jeden Fall gelohnt, glaube ich.
Ich sehe gerade, was da alles gibt. Also ich verlinke es auf jeden Fall. Hier gibt es jetzt Pferdewert. Du willst wissen, was dein Pferdwert ist. Individuelle Bewertung deines Pferdes. Also verrückte Sachen, was es hier in der Country-Liste Deutschland gibt. Aber ja, vielleicht schreibe ich da noch ein paar an. Aber da musst du ja tatsächlich, wie du sagst, da musst du ja reinklicken, um zu gucken, ob das überhaupt aktiv ist. Da ist dann die Startup ist for sale. Okay, interessant. Okay. Da muss ich mich ein bisschen, ich muss ja auch immer gucken, wo ich meine zukünftige Gäste herbekomme. Also das habe ich dich so gefunden. Von daher. So war es, glaube ich, okay.
Ja. Dann hat sich auf jeden Fall deswegen schon gelohnt.
Ja, jetzt komm. Und wie ist da, wenn das jetzt schon ein bisschen älter ist, wie ist da dein Tech-Stack? Hast du denn da jemals modernisiert angefasst oder mit was hat man so ein Tool gebaut?
Darüber rede ich nur ungern, aber wir können es trotzdem tun.
Unbedingt, jetzt erst recht, ja.
Ja, das, was mich seit 12 Jahren auch schon ärgert, ist, es hat angefangen mit so einem PHP-Skript, weil ich das von irgendeinem Blog als Grundlage genommen hatte, wo das so ein Zehnzeiler war und dann immer weiter ausgebaut habe. Und deswegen läuft das jetzt, zumindest das Backend, alles auf PHP, auf der Google Cloud, VPS, MongoDB als Datenbank im Hintergrund. Frontend aber schon dann sauber per API getrennt, also es ist keine PHP-Webseite, sondern per REST-API. Genau, das ist so der Stack. Ich meine, die Cloud hat sich sozusagen selber angeboten, weil Podio selber auf AWS primär läuft. Und da wollte man natürlich was anderes nehmen.
Mhm.
Genau, aber genau, das PHP ist jetzt ja nicht meine Lieblingsentscheidung gewesen im Nachhinein.
Also ich mag's, also ich habe da kein Problem mit. Das soll ja jeder das machen, mit dem er sich wohlfühlt. Und es gibt auch viele große PHP-Anwendungen, die müde lächeln, wenn andere von ihrem kleinen MAA berichten. Und dann ist Technologie ist, glaube ich, total egal, ehrlicherweise.
Ja.
Es kommt auf andere Sachen an.
Genau, also das ist auch der Grund, warum ich das jetzt nicht groß umgebaut habe, sondern so weitergepflegt habe. Und damit kann man auch arbeiten. Das ist jetzt ja nur eine Geschmacksfrage, hast du schon recht.
Ja, okay, aber du hast jetzt nie modernisiert oder mit KI nochmal das refactored oder so, weil du denkst einfach, das lohnt sich nicht.
Ja, dieser Gedanke geistert alle halbe Jahr mal durch meinen Kopf. Aber dann fange ich mich selber wieder ein, weil ich habe so viel Zeit und Energie investiert, das so stabil zu kriegen. Da sind ja 100.000 Fehlerfälle, mal sehr langlaufende Prozesse für diese Backups durch so Rate-Limits und so weiter und hunderte verschiedene Fehlerfälle, die gracefully gehandelt werden. Und da ist das Risiko mir einfach viel zu groß, wenn ich das jetzt irgendwie substanziell umbaue, dass ich wieder in so einen instabilen State komme. Da bin ich froh, dass ich da diese Stabilität habe und die nicht loswerde. Ansonsten im Kern wird es schon, halte ich es aktuell, also aktuelle PHP-Version, aktuelle Server-Betriebssystem-Version und solche Sachen, Datenbank-Version.
Ja, hoffentlich, sonst müsste ich jetzt ja schimpfen.
nee, da bin ich brav, ja.
Okay, kein PHP 7.4 mehr, so. Schon modernisiert.
Ich müsste jetzt lügen, wenn ich die genaue Version weiß, aber es ist eine aktuell maintained natürlich.
Okay, das ist gut, okay. Und dann hast du irgendwann gemerkt, dass das Wachstum sich abflacht. Hast dann wahrscheinlich auch, war das auch so ein bisschen demotivierend, hast dann ein zweites Tool gebaut oder währenddessen schon?
Genau, also das irgendwann habe ich gedacht, naja, das Cloud Backup läuft gut, aber die Nische ist auch begrenzt. Tatsächlich gab es auch mal eine Idee, das an Konkurrenten zu verkaufen, weil ich gedacht habe, es braucht es für diese, ist ja schon eine ziemliche Mikronische, keine drei Tools. Das hat aber nicht so ganz geklappt. Da hatten wir verschiedene Wertvorstellungen. Und dann habe ich gesagt, okay, man kann noch was anderes machen. Und dann habe ich den Walipod versucht, auch auf Podio basierend. Die Idee, dass man für diese Struktur, die man sich da erstellen kann, nochmal komplexere Validierungen konfigurieren kann. Also man kann für Feldervalidierung natürlich direkt da eingeben, aber wenn man sowas machen will, wie man muss eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse eingeben, also was die verschiedene Felder berührt, das geht so nicht ohne weiteres und dafür war der Walipod die Lösung.
Walipod. Genau. Okay.
Ja, walipod.io und dann hat man hinten das Podio.
Okay. Jetzt habe ich es verstanden, ja.
Es hat nicht so gut gezogen. Also man kann sagen, dass es ein kompletter Fail war, weil es keinen einzigen zahlenden Kunden gekriegt hat. Obwohl ich das sogar vorher so ein bisschen validiert habe, habe da mit ein, zwei Experten auch Telefoninterviews gemacht, wie man das klassischerweise so machen soll, wenn man das strukturiert angeht. Aber ja, ich weiß nicht, ob die Nische zu klein war oder dass die Distribution da auch nicht gut war, weil da eben vielleicht die Nachfrage oder der Pain nicht ganz so groß war oder dass genau die nach so einer Lösung nicht gesucht worden ist. Nach Backup sucht man irgendwie, aber nach feldübergreifenden Verschränkungen, da musst du erstmal wissen, dass du das Problem hast. Irgendwie.
Genau. Und dann brauchst du noch einen Suchbegriff, der passt.
Genau, da musst du irgendwie eigentlich erstmal Education machen und sowas. Und genau, das hat einfach nicht geklappt, ja. Genau. Und das ist jetzt aber auch schon. Wie viele Jahre her, das weiß ich gar nicht genau, geschätzt so 7, 8 Jahre her, also ist parallel dann entstanden. Habe ich aber jetzt auch vor 2, 3 Jahren erkannt, dass ich da einen Haken dran mache und das auch schließen will.
Hast du es aber lang online und laufen gelassen, ohne dass
genau,
es einen Kunden hatte?
Genau, es war auf einem Stack gebaut, der nichts kostet, mehr oder weniger. Also das war so ein bisschen auf Firebase aufgebaut, da kann man ja relativ on demand das machen. Das heißt, hat keine Kosten verursacht und dann tut's ja auch nicht weh. Aber genau, irgendwann habe ich auch gesehen, allein das im Kopf zu haben und so weiter ist nervig, das machen wir zu, beziehungsweise ich habe jetzt eigentlich auch jemanden gehabt, der das übernehmen will, zumindest die Domain und vielleicht auch das Tool nochmal anders positionieren, wobei das jetzt auch so ein bisschen versandet ist, aber genau, für mich ist da ein Haken dran und
okay.
Wenn jemand anders das da noch weitermachen will, dann ist gut, wenn nicht, dann ist einfach vorbei.
Ist es noch online? Ich verlinke es dann auf jeden Fall.
Das weiß ich nicht. Muss gerade mal selber schauen. Ja, es ist hier DNS-Fail. Nee, das brauchst du nicht mehr verlinken.
Okay. Ja, was hast du gelernt durch den Fehler? Also durch das, wie du hast ja selber als Fail bezeichnet.
Ja, ich glaube, zwei Sachen. Also zum einen, dass die Nische auch zu klein sein kann. Also ich bin ja Fan von Nischen, weil ich ja Sachen auch gerne dann alleine mache, wenig Overhead und ganz schlank unterwegs bin. Aber man muss aufpassen, dass das ein Problem ist, was man nicht nur ganz selber hat, sondern was mehr als 10 Leute noch haben, weil man ja auch immer nur einen Teil des Marktes kriegt, also die Nischengröße und halt das Distribution Game, dass das nicht ganz immer von alleine läuft. Ja.
Ja.
Waren vielleicht die zwei Erkenntnisse, würde ich sagen.
Okay, ja, also du beschäftigst dich auf jeden Fall mit interessanten Nischen, das kann ich sagen. Okay, was hast du da nachprobiert? Oder ja, ging es da weiter?
Genau, das ist mein aktuelles Thema, wo ich jetzt aktuell viel dran arbeite und in meinem Kopf rumgeistert, ist Dolog. Dolog.io, das habe ich vor 1,5 Jahren gestartet und das ist eine Plattform ist falsch, ein Service, womit man übersetzen kann in der App-Entwicklung. Also wenn man Apps entwickelt und die internationalisieren will, also auf mehrere Sprachen haben will, dann hat man in der Regel die Sprachfiles extrahiert, also ein JSON, wo die ganzen Texte drin sind oder andere Formate wie XLIF. Und mit dem Service kannst du diese Datei einfach an unsere API schicken, hast in der Regel ja schon übersetzte Texte drin und neue Texte und kriegst das komplett übersetzt zurück. Also er nimmt dann die alten als Kontext und macht dann relativ schlau sozusagen direkt die Übersetzung. Und man kann die Übersetzung eben in den Bildprozess sozusagen mit reinnehmen, statt es wie bei den klassischen Translation Management Plattformen als separaten Prozess mit eigenem State und komplexer Plattform und UI sozusagen schlank und weiter links machen, wenn man so will, ja.
Das bedeutet rein grob, dass ich es verstehe und die Menschen da draußen, die jetzt eine Software bauen, die eine Multilanguage-Anwendung haben, da hast du dann einen englischen oder einen deutschen Text drin mit einer Variable und da fehlen halt die französische, italienische, spanische Übersetzung und dann habe ich einen Build-Step einfach, der das an deine API schickt und dann dauert es 5 Minuten und dann kommt alles übersetzt zurück. Oder wie funktioniert es?
Genau. So. Also du hast in der Regel, okay. Also der Build-Step ist jetzt ein bisschen vereinfacht, du hast in der Regel ja einen Step, wo sowieso die Texte aus deiner Anwendung in die Datei extrahiert werden und im Optimalfall hängst du da direkt diesen Befehl ran, wo du mit Curl dann oder was auch immer die Datei hinschickst und es sollte, je nachdem wie viele neue Texte du hast, keine 5 Minuten dauern, sondern eher ein paar Sekunden, wenn es jetzt nicht viele Texte sind. Und dann kriegst du alles übersetzt zurück. Und das ist genau auch eigentlich der Sweet Spot, weil für so komplette Übersetzungen von Null funktioniert das natürlich auch. Aber noch geiler ist es eigentlich, wenn du schon in Wahrheit deine gesamte Anwendung übersetzt hast, machst einen neuen Screen mit 10 neuen Texten und hast die alten Texte sozusagen schon als Vorlage, als impliziten Kontext, der dann wiederverwendet wird. Und auf der Grundlage kommen dann sehr gute Übersetzungen schon raus.
Das heißt, weil ich einen Teil schon übersetzt habe oder vielleicht dann manuell nachgebessert habe, verstehst du oder die Anwendung, was ist der Kontext der App und kann deswegen besser übersetzen?
Genau, also die hat die Fachsprache sozusagen dann implizit mit drin, ohne dass man explizit jetzt ein Glossar oder sowas pflegen muss, der andauernd veraltet ist, sondern einfach auf den bestehenden Texten, da geht man von aus, die sind gut oder gut genug. Machst du dann die neuen Texte im gleichen Stil, also sowas wie du und sie ist dann direkt automatisch mit drin oder auch Fachbegriffe, die man schon mal irgendwo anders erwähnt hat und der Stil von der Sprache insgesamt sowieso auch. Ja.
Und jetzt muss ich mal ganz blöd fragen, mache ich das heute nicht selber mit KI einfach oder funktioniert das nicht so gut?
Doch, also bei uns am Ende natürlich auch KI hinten dran, kannst du auch selber direkt machen. Wenn du das stabil machen willst für mehr als eine Handvoll Texte, wirst du irgendwann an die Probleme kommen, die halt in dem Produkt gelöst sind. Also du willst natürlich nicht, dass die KI irgendwelche Keys neu halluziniert oder weghalluziniert und sowas. Oder dass die Datei andauernd anders formatiert, dass die Reihenfolge sich ändert, dass du da gar nicht mehr die Änderungen überblicken kannst. Diese Details, will ich jetzt mal sagen, werden dann irgendwann schwierig, ne? Dann baust du das Produkt nach. Aber klar, für kleine, wenig Texte kannst du es natürlich auch direkt mit der KI machen. Das ist
gut. Und wie viele Sprachen werden da unterstützt?
Ich will mal sagen, alle Sprachen, die von ChatGPT auch unterstützt werden, also fast alle. Am Ende ist das nicht hart limitiert. Wenn man jetzt sehr Nischensprachen hat, dann wird die Qualität vielleicht ein bisschen geringer. Aber für so die Standardsprachen, Deutsch, Spanisch, Französisch, Englisch oder auch alle anderen europäischen Sprachen, also ich habe da auch, was hatte ich letztens, Israelisch oder sowas, das sind alles Sprachen, die gut funktionieren, ja.
Okay. Interessant, also ich finde, hast du das jetzt aus einem eigenen Need heraus entwickelt? Ist jemand bei dir aufgeschlagen? Hast du das in einem aktuellen Angestelltenjob gebraucht und sowas gab es noch nicht? Oder wie bist du drauf gekommen, dann in diese Nische zu gehen? Da gibt's ja, also ich kenne ein paar Open-Source-Tools, gibt ein paar SaaS-Tools schon in der Ecke, weiß nicht, ob die genauso funktionieren oder ob ich da dann ein Übersetzungsbüro anbinde oder sowas, aber ich denke, die funktionieren ja wahrscheinlich alle ähnlich.
Ja, die sind schon, also das würde ich nur mal abgrenzen, vielleicht bevor wir nochmal zur Genese kommen. Also diese Übersetzungsplattformen sind es in der Regel ja. Die haben natürlich teilweise auch eine automatische Machine Translation und sowas drin, sind aber vom Setup und von der Strategie natürlich ein bisschen anders aufgesetzt. Da ist die Idee, du lädst diese Dateien, diese Texte hoch. Die Plattform hat einen eigenen State, wo die verwaltet werden, wo die Übersetzer mitarbeiten können und zu irgendeinem späteren Zeitpunkt werden die Übersetzungen wieder in deinen Code übernommen, aber eben nicht synchron sozusagen. Und du hast immer diese zwei States, diese Plattform, diese Komplexität, die ist.
Driftet auseinander dann vielleicht.
Das ist alles schon handelbar. Wenn man es braucht, ist es auch das Richtige. Also ich sage nicht, dass Dolog für alle das Richtige ist. Wenn du Übersetzungsprozesse hast mit Review und Übersetzer extern und so weiter, dann sind diese Plattformen auch das Richtige. Ich glaube, es gibt eben auch eine Nische von Teams, die da sehr viel selber machen und die eben am Tag Null schon übersetzt sein wollen und nicht ihre Quartalsreleases haben, sondern da ein bisschen agiler unterwegs sind. Da ist das eben das Tool, was da ein bisschen anderen Ansatz fährt. Man kann diese Tools, auch diese Plattformen, die klassischen, natürlich auch so verbiegen, dass die was Ähnliches machen, aber dann verbiegt man sie eben und genau, dieses Tool ist direkt auf diesen Use Case ausgerichtet.
Okay, und der Need?
Genau, ach so, ja, wie bin ich drauf gekommen? Also genau, vorletzten Sommer hatte ich ein bisschen Zeit und habe drüber nachgedacht, was man so machen könnte. Und tatsächlich ist der im Hauptberuf der Need auch entstanden. Also da entwickeln wir eine Angular-Anwendung, die mehrsprachig ist und haben das klassische Problem, was viele Leute haben, das weiß ich mittlerweile, als ich mit einigen gesprochen habe. Also du entwickelst die Anwendung in einer Sprache, bei uns ist das Deutsch. Und die anderen Sprachen sind dann natürlich erstmal nicht übersetzt. Das heißt, du hast deine Anwendung erstmal auch in der französischen Variante die deutschen Texte drin und hast natürlich das Problem, wie schnell bist du mit den Übersetzungen? Und bei uns ist das was natürlich kann kein Entwickler jetzt drei Sprachen, deswegen macht das jemand anders. Das heißt, das wird irgendwie alle zwei Wochen oder vier Wochen gebatcht gemacht. Und in der Zeit kannst du dich dann halt entscheiden, release du nicht oder release du was halb übersetztes.
Da hast du Platzhalter drin, habe ich jetzt bei einer großen Anwendung gestern erst wieder wo gesehen, ja.
Ja, Platzhalter ist dann ein Tooling-Problem. Ich behaupte, mindestens die originalsprachlichen, also englischen oder deutschen Texte reinkriegen, sollte man schaffen. Aber ist natürlich ein bisschen wenig professionell und so. Und genau, das Problem habe ich gesehen und habe gedacht, naja, das kann man jetzt mit LLMs ja eigentlich gut lösen, weil man eben diesen Kontext hat, was ja bei klassischen Machine Translations eben noch nicht so da war und da immer ein bisschen das Problem war, dass das kontextfrei übersetzt worden ist, wenn man nicht ordentlich penibel den Glossar gepflegt hat und so weiter. Und das geht jetzt natürlich alles ein bisschen eleganter und einfacher mit den bestehenden Übersetzungen. Genau, und dann habe ich das aufgebaut, erstmal schlank für ein Dateiformat und habe das bei uns im Projekt sozusagen Beta vertestet und das hat da gut funktioniert und genau, mittlerweile sind wir sogar so weit, dass wir gar nicht mehr manuell übersetzen, nur noch quartalsweise Qualität sichern, okay. Weil weil es auch so recht großen Textkorpus gibt und klar gibt es immer viele Änderungen, aber mit der Zeit fährt man sich dann den Aufwand da immer weiter runter, wenn es gut klappt.
Lässt sich auf das Tooling dann an der Stelle, ist ja auch schön dann für die App, okay? Das heißt, du bist jetzt quasi mit dein Arbeitgeber ist der erste Kunde in deinem Side-Hustle gewesen. Oder ist es der Beta-Kunde, der nichts zahlt?
Das ist der Beta-Kunde, der nichts zahlt. So fair war ich, wenn die Idee auch aus dem Kontext kam. Genau, der ist kostenfrei unterwegs. Bei Gelegenheit muss ich mal versuchen, ein Testimonial vielleicht noch rauszuleiern oder sowas.
Wäre vielleicht nicht schlechter für die Webseite auf jeden Fall, das muss man ja verstehen, ja.
Also es ist auch nicht direkt mein Arbeitgeber, es ist Projektarbeit, also es ist der okay. Kunde sozusagen.
Ja, verstehe, okay. Ja, okay. Und wie sieht das Pricing aus? Das ist ja jetzt auch wieder recht günstig, fand ich, wenn ich es richtig gesehen habe.
Genau, also das Pricing ist Value-Based Approach natürlich. Und die Idee ist, dass man natürlich kompetitiv gegenüber diesen klassischen Übersetzungsplattformen ist, weil es ja auch ein schlankerer Ansatz ist. Und dann habe ich es jetzt basierend, ich finde es immer gut, so eine Metrik zu haben, auf die man dieses Pricing basiert, damit das nicht so ein komplexes rumgerechnet ist. In dem Fall ist jetzt die Anzahl der Texte insgesamt, also nicht der neuen Texte, weil das ist auch immer schwierig zu wissen, wie viele neue Texte hat man jetzt nächsten Monat. Aber der Gesamttextkorpus ist ja meistens jetzt relativ stabil. Und da ja auch alle Texte im Kontext mit drin sind, ist das auch nachvollziehbar. Und dann genau sind es, glaube ich, 12 Euro für bis zu 2000 Texte. Es gibt einen kostenlosen Plan bis 100 Texte zum Ausprobieren. Das ist mir immer wichtig. Und dann gibt's noch einen Pro-Plan bis zu 10.000 Texte. Und wenn jemand mehr hat und soll mal noch sprechen, dann geht es auch.
Ja, das hat mich jetzt echt überrascht, weil du hast ja jetzt wieder, also ist der Free-Plan kostet logischerweise nichts bis 100. Dann hast du bei Hobby bis 2.000 Texte und dann hast du bei Pro bis 10.000 sozusagen. Ich weiß nicht, wie viele in einer typischen App drin sind, ehrlicherweise. Was habt ihr da bei deiner Beta-App? Wie viele Texte sind da drin, die übersetzt werden müssen?
Da sind wir zwischen 3.000 und 4.000. Genau, okay. Wobei das auch schon eine relativ umfangreiche Anwendung ist, die mit 3-4 Entwicklern im Frontend unterwegs ist. Also ich glaube mit 10.000, wenn man jetzt noch mehr hat, dann ist man vielleicht doch mit dem, braucht man mehr dieses Prozesshafte dann nachher, was die Plattformen nachher bieten. Ist jetzt mein Ansatz, wenn du da Feedback hast, dass ich was anders machen soll, bin ich da immer interessiert.
Ich glaube, man muss vielleicht vom Schmerz her denken, denn du löst schon einen gewaltigen Schmerz bei manchen, ne? Weil du hast es ja angesprochen, häufig sind die Releases verzögert oder so habe ich es mal schon mitbekommen, wo ich so näher da dran war an dem Thema, weil halt die Übersetzung gefehlt haben oder weil eine Sprache gefehlt hat oder man geht halt live und weiß, dass Französisch noch nicht fertig ist und dann sind da Mischmasch-Texte drin und das ist natürlich total, ich hätte es gedacht, dass es heute die Menschen dann lieber mal kurz selber, was weiß ich, ihr Übersetzungsfile nehmen, hauen es nach ChatGPT, lassen es selber übersetzen und gehen dann damit live, bevor sie nicht live gehen. Ne? Ob das dann jetzt gut ist, kann ich nicht beurteilen, das können wir mir gerne mal Feedback dazu schicken. Wenn du jetzt aber halt, ich müsste jetzt mal fragen, ich hatte ja neulich hier den mit Sunubi Weather im Podcast, das ist ja auch so eine App, die relativ, ja wahrscheinlich weiter verbreitet ist, oder ich könnte den Sebastian mal fragen von HabitKit, wie der das macht, wenn er das hört oder liest, kann er sich gerne mal melden. Der ist, glaube ich, in mehreren Sprachen, wobei die App auch so auf Englisch wahrscheinlich für jeden gut funktioniert, also das muss ich natürlich dann auch mal anschauen, wo man das dann genau braucht. Ja.
Genau.
Ah, mir fallen ein paar ein, die kann ich mal da antriggern, die das nicht mal ausprobieren.
Also ich bin auch immer offen für Input da, wenn jemand erzählt, fürs Übersetzungen, da gibt es ja gefühlt 100.000 verschiedene Ansätze, wie man das prozessual und organisatorisch aufsetzt. Dolog ist sicherlich nicht die Lösung für alles, das will es auch gar nicht sein, aber es gibt eben, glaube ich, so einen Sweet Spot von agilen, kleinen Teams, die viel selber machen und die schnell releasen wollen, wo das dann einen großen Mehrwert haben kann.
Okay, jetzt haben wir ein bisschen verstanden, wie es funktioniert und wie es gepriced ist. Wie ist da dein Technologie-Stack und mit was machst du dann die Übersetzung? Gibt es da dann hier lokales LLM oder gibt es irgendwas, gibt es irgendein Modell, wo besonders gut funktioniert für Übersetzung?
Ja, also das fangen wir hinten an. Genau, die Übersetzung selber, LLM-basiert natürlich. sind in OpenAI, aktuell läuft es auf GPT 4.1, insbesondere weil das einen großen Kontext hat, man sozusagen viel Kontexttexte mit reinpacken kann. Klammer auf, das ist natürlich auch so ein Feature, was du selber irgendwie dann an die Grenzen kommst, wenn die Dateien zu groß werden, kannst du nicht mehr alles reinmachen, musst aussuchen, musst da ein bisschen smart auswählen, was jetzt sind ähnliche Texte. Klammer zu. Genau, ansonsten läuft es von der Datenhaltung auf Superbase. Das kennst du wahrscheinlich. Ist ein bisschen wie Firebase, nur Open Source und auf Postgres basiert. Frontend ist relativ schlank, ist ja primär die Marketing- und Dokumentationsseite. Da gibt es einen kleinen Login-Bereich, wo man seine API-Keys verwalten kann, aber ansonsten ist es ja rein API-Produkt. Genau, Frontend ist mit Astro umgesetzt auf Cloudflare gehostet und die API selbst, also der Kern, wenn man so will, ist mit TypeScript in der Bun Runtime gemacht und auf Google Cloud Run. Genau, bin ich auch tatsächlich zwei, dreimal geändert, weil ein Problem war bei vielen Container Runtimes oder Lambda Setups, hat man eine begrenzte Laufzeit und hier ist es so, dass je nach Kontext, insbesondere bei neuen Übersetzungen, schon mal ein paar Minuten dauern kann und ich dann natürlich in ein, zwei Timeouts reingelaufen bin bei ein, zwei Anbietern und nachher dann da gelandet bin.
Aber dann ist es von den Betriebskosten her wahrscheinlich relativ gering jetzt aktuell, weil du Cloud Run Serverless, Superbase wirst du noch im kostenlosen Plan sein wahrscheinlich.
Ja.
Und dann hast du nur LLM-Kosten hinten dran wahrscheinlich.
Genau, und auch die sind überschaubar.
Wo hast du die ersten Zahlen den Kunden gefunden? Hast du jetzt gesagt, es gibt schon ein bisschen MAA. Also musst du ja jetzt bei 12 Euro oder 45 für den Pro-Plan, musst du ja schon einige haben, die da auch bezahlen. Wo hast du die ersten gefunden?
Genau, wir haben so eine Handvoll zahlende Kunden ungefähr. Also wir haben verschiedene Kanäle versucht. Ich habe es nicht hundertprozentig nachgehalten. Ich muss immer gucken, wie man seine Zeit priorisiert, ob man viel analysiert oder viel macht, ne? Aber wir haben so ein bisschen auf Reddit gepostet. Da ist ein bisschen Traffic hergekommen sicherlich. Google AdWords versucht. Das ist aber ein bisschen gefailt, weil da so klar dieses Schlagsuchwort dafür fehlt, um das abzugrenzen von den Translation Management Plattformen, die ja auch viele Suchbegriffe schon belegt haben. Also das hat nicht so gezogen. Zwei andere Sachen, die noch gut funktionieren, ist, ich habe ein Open Source Projekt, was für Angular so Übersetzungsfiles managt, also als Add-on für Angular. Da habe ich das dann natürlich relativ prominent verlinkt, weil das damit natürlich auch gut integriert. Und eine Sache, die ein Tipp von einem Kollegen von mir war, ein IntelliJ-Plugin, also für eine Entwickler-IDE, Entwicklungsumgebung, was dann sozusagen bei einem Dateiformat, dem XLIF-Format, dann direkt vorgeschlagen wird, auch von der IDE. Und dann kann man da diese 100 Texte kostenlos übersetzen. Und das ist dann ein Aufhänger, wo auch viele dann nachher auf der Webseite landen. Also das sind so die Sachen, die ich versucht habe.
Ich bin überrascht, also hast jetzt so richtig, was du gar nicht hast, sind irgendwie so SEO-Artikel, warum man das machen soll, wie es genau funktioniert, so ein Blog oder so. Ich meine, du hast dieses Why, da hast du so eine Why for Developers und for Product Managers und sowas, aber das ist jetzt nicht so dein Ding offensichtlich.
Ja, ich find's cool, dass du das so sagst. Ich hätte gedacht, die Artikel helfen schon für SEO, aber das sind sie offensichtlich nicht gut genug.
Also da ich weiß es nicht, also Sachen, helfen sie für SEO. Ich hätte jetzt gedacht, da musst du viel mehr machen oder viel mehr Artikel auch produzieren, mehr Beispiele schreiben und so.
Ja, es gibt schon ein bisschen Traffic von Google auch. Es gibt ja auch gerade diese in dem How-To-Bereich, da diese Guides für verschiedene Technologien, also Angular, Flutter, Android und
ja,
so weiter.
Ja, okay, das sehe ich jetzt gerade.
Aber genau, was ich jetzt noch geplant habe, ist nochmal so ein Vergleich. Dolog versus die klassischen Translation-Plattformen. Ich glaube, das ist nochmal was SEO-mäßig vielleicht auch helfen könnte. Genau, ist in Arbeit sozusagen. Andere Sache ist noch, also vielleicht nochmal kurz einen Schritt zurück, das Distribution-Problem, an dem ja schon der Walipod gefailt ist, bei Dolog jetzt auch für mich noch nicht gelöst. Das ist weiterhin das Hauptchallenge, weil das Produkt ist stabil und funktioniert gut und Feedback von Kunden und so weiter ist auch gut. Aber man muss es halt vor die richtigen Leute im richtigen Moment kriegen. Das ist, glaube ich, so ein bisschen ein Problem, weil das, wenn du einmal einen Übersetzungsworkflow hast, dann gehst du da erstmal nicht weg, wenn du keine großen Schmerzen hast. Das heißt, entweder muss die Leute erwischen, wenn sie Schmerzen haben oder wenn sie gerade an der Entscheidung sind, ich baue mir so einen Workflow auf. Und wenn man keine Audience hat, schwierig, dann ist das natürlich schwierig. Und genau, mein Learning aus dem Valipod war ja, Distribution ist schwierig. Also habe ich gedacht, machen wir es beim Dolog besser. Habe einen anderen Bruder als vom Wechselfuchs mit ins Boot genommen, den Raphael, der ein bisschen BWL auch Hintergrund hat und gemeint hat, er kann so ein bisschen Marketing und sowas so mal probieren, ohne da viel Erfahrung zu haben. Und genau, jetzt so nach einem Jahr, anderthalb Jahren ist die Erkenntnis, das hat jetzt nicht gereicht, weil das eben kein Selbstläufer ist. Also Marketing ist, glaube ich, schon ein Handwerk, wo man Erfahrung haben muss, wo man wissen muss, wo fängt man an, weil gefühlt aus meiner naiven Perspektive ist das so ein riesen Blumenstrauß. Man weiß gar nicht, wo fängt man jetzt an, was lohnt sich in dem Fall, macht man SEO, tut man Forenbeiträge posten, macht man AdWords, macht man Social Media. Das ist sozusagen so ein Riesenfeld und man stochert so im Nebel. Das ist so meine Erkenntnis, dass man eigentlich jemanden braucht, der weiß, was er tut. Und genau, mein aktueller Ansatz ist natürlich die Kanäle, die funktionieren, ein bisschen weiter zu optimieren. Und das andere ist, dass ich jetzt versuche, irgendwie Content-Leute zu einem Affiliate-Programm zu kriegen, weil eigentlich meine Theorie ist, die haben die Audience, die sind Pros im Content machen. Warum soll ich mir einen abbrechen? Ich mache lieber Produkt und Technik, das kann ich gut. Und dann teilt man sich den Gewinn halt auf irgendwie und hat da eine klare, saubere Schnittstelle.
Ich glaube, es ist immer ganz cool, wenn Gründer auf LinkedIn auch erzählen von den Dingen, die nicht funktioniert haben. Zumindest ist es, was ich sehe. Also ja. Das trauen sich halt viele nicht. Also dieses Bild in Public auf die Spitze getrieben mit Dingen, die nicht geklappt haben. So. Oder ja. Wo man selber sagt, ich habe hier eigentlich was Cooles gebaut, aber ich krieg's nicht vermarktet. Wer hat eine Idee? Jetzt weiß ich nicht, ob du da eine Reichweite hast, aber ich hatte jetzt auch schon ein paar Gäste, die waren da relativ klein und die haben ein paar Artikel oder Beiträge geschrieben, die dann relativ gut funktioniert haben. Und du musst, also, und ich glaube auf LinkedIn, du riechst halt nicht mal, das ist jetzt keine Zielgruppe für die, da gibt's natürlich viele Entwickler, da musst du Glück haben, dass die das sehen, aber du hast ja auch hier Produktmanager drinstehen, die kriegst du da wahrscheinlich schon so. Wenn das da halt einer sieht, hast du da vielleicht Glück. Mir fällt jetzt noch auf jeden Fall Reddit ein, dass man da, weiß ich, zumindest in den Themenkanälen so für Flutter und Co. sich anschaut, was hat jemand gepostet, also oder React und Angular oder was du da so hast. Wenn da jemand was postet mit Übersetzungen, wie sieht euer Übersetzungsworkflow aus? Und dann musst du natürlich mit Produktwerbung musst du natürlich aufpassen, aber du kannst natürlich da reinschreiben, kannst zumindest mal probieren, post your optimal translation workflow sozusagen und dann beschreibst du halt deinen und dass du halt das Tool nutzt und dass sich das halt, also das wären so spontane Ideen. Ist jetzt aber auch, kann natürlich sich jeder gerne melden, der da jetzt eine coole Idee hat oder ja, der also, sagt, er braucht sowas nicht, also ist ja klar, du bist ja dein Profil, verlinkt man auf jeden Fall. Aber ich finde es natürlich schade, also ich kenne natürlich auch ein paar Startups, die dann Open Source da nutzen. Tolgi heißt da eins zum Beispiel, weiß nicht, ob du das kennst, das kann man selber hosten oder als Plattform betreiben. Da ist es aber so, dass sich dann Menschen einloggen können und Übersetzungen korrigieren, so von und ich glaube, in der Cloud hast du da jetzt auch AI-Übersetzungen zum Beispiel dabei, weiß aber nicht, ob das dann jetzt so funktioniert, wie du es beschrieben hast, ehrlicherweise. Also ich habe zum Beispiel GitHub 3000, das ist natürlich auch schon, kriegt man auch schon eine Reichweite allein dadurch, ne?
Ja, das, aber, ja, mein Gefühl ist, also, Open Source, ich habe zumindest auch versucht, dieses IntelliJ Plugin für die Entwicklerumgebung, die habe ich auch Open Source gemacht und ein, zwei Beispielrepositories. Aber mein Gefühl ist, wenn man jetzt auf Social Media schon keine Reichweite hat, dann kriegt man auch die GitHub-Sterne nicht. Also, das ist sozusagen ein Kreis, der sich immer wieder selbst verstärkt oder eben halt auch nicht. Aber genau, LinkedIn bin ich auch schon drauf gekommen und ich glaube auch, das ist was, wo ich eher schon halt zumindest eine kleine Reichweite habe. Deswegen habe ich das auch schon ein, zwei Posts da gemacht. Das will ich auch in der Zukunft weitermachen. Aber ja, es ist halt, man weiß immer nicht genau, wo man seine kostbaren Stunden investieren soll.
Ja, das brauchst du mir nicht sagen. Ich frage mich auch, ich kenne das Problem, ne? Wie vermarkte ich den Podcast, wie kriege ich den größer? Da hast du auch immer dieses Thema, wo steckst du deine Zeit rein und wo was kann funktionieren, ne? Das ist ja jetzt auch kein Selbstläufer. Ne?
Ja.
Ich überlege mal noch, weil, wenn jemand was einfällt, kannst du natürlich auch gerne. Ein Affiliate-Programm finde ich natürlich interessant, aber müssen die Leute auch erstmal auf deine Seite kommen und sehen, hey, da gibt es ein Affiliate-Programm, da musst du ja schon fast, also ich weiß nicht, irgendwelche Content-Menschen aktiv anschreiben, die recherchieren und musst dann Glück haben, dass die, also was weiß ich, wenn du da jetzt irgendwelche Streamer anschreibst, ob das denen dann reicht, machen die dann ein Video über dein Tool, bloß weil die eine Lifetime-Commission kriegen, vielleicht schon, kannst du ja mal probieren, weiß ich jetzt aber nicht.
Ja, ich habe tatsächlich das schon versucht, auf Twitter mir so ein paar Content Creators anzuschreiben. Da war aber die Rückmeldung sehr mau. Weiß nicht, ob das teilweise daran lag, dass ich noch nicht verifiziert war am Anfang, als ich das probiert habe oder nicht. Mein Gefühl ist, in Wahrheit, fürs Affiliate-Programm muss man natürlich so eine Art Meta-Marketing machen. Man muss kein Marketing nachher mehr machen, aber man muss die Creator erstmal erreichen, was nicht ganz einfach ist. Ja. Auch das ist noch ein offene Baustelle, will ich mal sagen. Also genau, wenn jemand zuhört, wer da noch Ideen hat oder selber was machen kann, bin ich da in der Zusammenarbeit natürlich sehr interessiert. Ja.
Ich hatte in einer der letzten Folgen, hatte ich auch jemanden zu Gast, in die Folge kommt jetzt, wir nehmen heute auf am Montagabend, den 16. Februar, jetzt am Donnerstag kommt die Folge mit dem Andreas Wittig, die machen so Dinge für den AWS Marketplace, ne? Und da haben wir auch ein bisschen diskutiert, also Mikro-SaaS sozusagen, so ein Attachment AV und Bucket AV, also so Virenscanner und Object Storage Virenscanner. Und da habe ich einen Tag davor gesehen, der hieß AI is killing B2B SaaS. Ich verlinke ihn hier auch nochmal in der Folge, fand ihn eigentlich ganz, ganz interessant. Und ist es nicht jetzt auch ein Problem jetzt für, wenn du jetzt ein neues Tool machst? Also ich habe auch Bock, SaaS Tools zu machen. Ich frage mich aber immer, wie klein muss die Nische sein und wie cool muss das Produkt eigentlich sein, dass die Menschen nicht selber hergehen und sich in ein paar Stunden selber bauen? Einfach, weil sie es wollen. Ja, wäre das jetzt in deinem Bereich möglich oder wie siehst du das Thema?
Die Diskussion ist ja so auf Twitter auch, habe ich sie auch ein bisschen verfolgt in den letzten Wochen oder Monaten, ist das ja viel diskutiert und die einen sagen, SaaS sterben, die anderen sagen nein. Ich glaube, ich bin eher in der Nein-Fraktion. Also ich glaube schon, dass die Hürde ein bisschen geringer wird fürs selber bauen. Aber wenn man jetzt selber mal wirklich ein Tool gebaut hat und marktreif gemacht hat und weiß, was da alles für Probleme auftauchen können oder nicht, der weiß auch, dass diese gewipe-codeten, selbstgebauten Lösungen für klar umgrenzte Probleme sicherlich vielleicht gut funktionieren. Aber sobald es ein gewisses Komplexitätslevel überschreitet, ist der Maintenance-Aufwand natürlich dann deutlich teurer, als sich für 10, 20, 30 Euro eine SaaS-Lösung einzukaufen. Also wenn man da vernünftig ist, glaube ich, lohnt sich das weiterhin, auf stabile Lösungen zu setzen. Mhm. Wie gesagt, für ganz kleine Sachen, die wenig Komplexität haben, die Grenze verschiebt sich, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie das ein Coin-Flip letztlich ist, sozusagen. Ja,
ja, verstehe. Jetzt hast du ja schon einiges probiert im Indie-Hacking-Bereich und kannst aktuell noch nicht davon leben. Wie gehst du damit um? Wahrscheinlich sind ja jetzt viele, jetzt hat man die verrückte Open-Claw-Geschichte verfolgt von dem Peter heißt er, ne? Steinberger oder sowas. Jetzt haben wir heute gelernt, dass er zu OpenAI selber wechselt. Und jetzt sagen ja viele, das wäre irgendwie ein Erfolg über Nacht. Aber wenn man sich sein GitHub-Profil anschaut, dann hat er 40, 50 Projekte vorher schon gemacht. Und jetzt ist es natürlich dann eine krasse Aussicht für jemanden, der 3, 4 Produkte gemacht hat. Da muss ich jetzt noch 35 machen, dass ich dann meinen Durchbruch habe. Aber das wäre bei ihm auch schon das Extrembeispiel gewesen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, wie gehst du damit um, dass andere später anfangen und dann dich überholen? Oder du selber jetzt noch Motivation hast, weiterzumachen?
Also, wie soll ich sagen, verschiedene Aspekte. Also das eine ist, dass ich nicht unbedingt diesen großen Durchbruch brauche, also diesen komplett viralen sowieso nicht. Also was natürlich schön wäre, wenn man davon leben könnte und nicht mehr im klassischen Angestelltenverhältnis unbedingt sein muss und trotzdem mit weniger Aufwand genug Geld verdient. Das wäre natürlich schön, aber dafür muss man jetzt ja auch keine Millionenumsätze unbedingt machen, wenn man das als Indie-Hacker oder sowas alleine halbwegs hochzieht. Aber gleichzeitig ist es auch was, was mir ein bisschen Spaß macht. Also mir macht Spaß, so was Sinnvolles halbwegs zu machen, oder ich rede mir ein, es sollte sinnvoll sein, wenn Leute dafür Geld bezahlen. Das ist sozusagen auch ein bisschen ein Hobby, und viele andere Indie-Hacker machen ihre Tools vielleicht nur 80% fertig und schaffen dann die letzten 20%, die in Wahrheit 90% sind, halt nicht mehr und fangen lieber was Neues an. Ich bin halt jemand, der es dann fertig macht und sich dann daran freut, auch wenn es wirklich fertig ist und nutzbar ist. Das heißt, wenn es jetzt nicht riesig wächst, das ist auch kein Drama. Ich habe ja so, mein normaler Job macht mir auch Spaß. Und die zweite Frage ist natürlich auch immer, wo ist sowieso der Cut? Ich meine, selbst wenn man jetzt einen doppelten Umsatz hätte, wo sagt man jetzt wirklich, man lässt den Hauptjob sein und nimmt das kleinere Geld, oder man macht den Hauptjob weiter, wo man auch gutes Geld verdient und nimmt das andere noch on top. Also die Sache verschiebt sich ja sozusagen immer weiter. Aber genau, da ich das schon eine Zeit lang mache, ist das für mich jetzt nicht so, dass ich erwarte, dass das in einem halben Jahr jetzt durch die Decke gehen muss. Und macht das nach bester Effort einfach.
Okay, also ist auch selber ein bisschen Erwartungshaltungsmanagement mit dir selber und für dich auch so ein bisschen Spielwiese, um Dinge dazu zu lernen, die du jetzt auf deinem Hauptjob nicht machen kannst.
Genau. Und irgendwas auch ohne jetzt großen Overhead so machen, wie ich es richtig finde. Das macht mir auch Spaß. Und genau, ich meine, das Ziel ist natürlich schon, dass das wächst und größer wird, aber es ist kein Zwang dahinter.
Ja. Hast du noch viele andere Ideen für Nischen, und könntest du jetzt nicht mit KI mehrere Dinge parallel machen? Wäre das nicht möglich? Ja. Hast du noch ein paar, oder wie siehst du das?
Jetzt direkt auf der Hand nicht. Also mir fallen schon immer wieder Sachen ein, wobei ich auch selber sagen muss, ich bin selber jemand, alle meine Kollegen wissen, dass der sehr kritisch ist bei Ideen, sei es von mir oder von anderen. Also ich habe da einen relativ harten Filter, bevor ich irgendwas dann auch anfange, weil ich bei vielen Sachen schon das Gefühl habe, naja, das ist in der Praxis nicht realistisch, oder gut, wenn andere würden sagen, ich bin eher der Spatz in der Hand-Typ als die Taube auf dem Dach. Also die großen Visionen liegen mir so ein bisschen fern. Aber dieser Filter hilft natürlich dann auch nachher, was wirklich zu Ende zu bringen, weil man nicht zwischendurch dann merkt, oh, doch nicht so gut. Jetzt weiß ich nicht, was deine Frage war, ob ich die beantwortet habe.
Wenn du jetzt mehrere Ideen hättest, ob du dann nicht mit modernen KI-Tools dann ein paar Sachen auf einmal oder paar Wetten parallel laufen lassen könntest, sozusagen.
Ja, nee, also jetzt mit den zwei Sachen, die ich aktuell betreibe, bin ich schon mehr als ausgelastet. Für beiden muss ich zum Glück nicht ultra viel machen, wenn ich nicht will. Wenn ich dann mal jetzt 3 Wochen lang nichts mache, dann ist das auch okay, beziehungsweise nur mal vielleicht Kunden-E-Mails beantworten. Das mache ich natürlich schon zeitnah. Aber noch mehr würde dann irgendwie Stress erzeugen, und ich arbeite gerne auf so einer alles kann, nichts muss Position heraus. Und wenn man jetzt da 5 Wetten am Laufen hat, das würde mich stressen. Ne? Insbesondere, wenn man auch Privatleben irgendwie ein bisschen haben will.
Aber ist nicht diese alles kann, nichts muss Einstellung genau, also ich kenne die von mir selber auch, ist sie nicht auch ein Problem, dass der Druck halt fehlt, dass man nicht die 150% gibt, die vielleicht müssen?
Ja, aber also das ist ja für mich das Schöne am Indie-Hacking, dass man eben nicht unbedingt davon abhängt oder gar nicht Venture-Kapital hat und externen Druck hat. Und dass man sich das eben leisten kann. Also für mich ist das ein Luxus eigentlich, dass man da mit wenig Druck arbeiten kann. Klar, mehr Druck würde natürlich vielleicht auch zu mehr Erfolg führen. Da bin ich auch bei dir. Aber da ich den Erfolg ja nicht unbedingt brauche, ist es so für mich auf jeden Fall, macht Spaß. Das andere wäre dann wirklich ein Job. Und so ist es für mich Teil Hobby, natürlich Teil auch Nebenjob, aber ja.
Okay, verstehe. Ja, also ich kann's nachvollziehen, aber ja, ich mag trotzdem die Frage deswegen stellen. Dass,
ja, nee, die ist schon auch.
Ja. Warst du trotz allem mal, also jetzt, wir haben ja darüber gesprochen, dass du für Podium das läuft und es kommt rein, da gibt es ja eigentlich keinen Grund, das irgendwie abzuschalten, solange es funktioniert, ne?
Ja.
Hast du dir jetzt dafür Duolog eine andere Milestone-Planung gemacht, wo du, also das andere, also das, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das andere, was du noch hattest, das Lollipop. Hast du relativ lang gemacht mit 0 Euro. Ist das nicht was man, weißt du, ich frage mich heute nicht, muss man jetzt in 4, 6, 8 Wochen validieren, Und wenn man halt keinen konvertiert, dann nächste Idee, nächste Idee, nächste Idee, so.
Ja, also bei Duloc ist es tatsächlich so, dass wir am Anfang relativ lange, also ich glaube, im Vorgespräch hatten wir, glaube ich, einen zahlenden Kunden noch. Also das heißt, das erste Jahr ist relativ langsam gestartet, weil natürlich auch sowas wie Content, SEO und sowas Zeit braucht gefühlt. Oder weiß nicht, was die Ursache war, da bin ich nicht ganz so sicher. Und jetzt im letzten halben Jahr habe ich schon das Gefühl, dass eine gewisse Traction da ist, was Registrierungen angeht und so weiter und auch Conversion. Wenn ich das jetzt nach 3 Wochen abgebrochen hätte, das Experiment,
hättest du es
hätte natürlich
gehabt,
in der Zeit 3 andere Sachen probiert, aber wäre jetzt auch nicht zu dem Punkt gekommen, dass es zumindest einen gewissen Umsatz hat. Und da es ja eine geringe Kostenbasis hat, ist es für mich einfacher oder angenehmer, es weiterlaufen zu lassen. Und genau, ich bin eher im Long Game vielleicht.
Ja.
Aber genau, wo der Punkt ist, wo man besser was Neues startet, ist schwierig zu entscheiden. Ne? Gerade wenn man
einfach
das eigene Baby ist, dann will man natürlich irgendwie nicht aufgeben. Aber ja, bei Duloc habe ich schon auch drüber nachgedacht. Also vor einem halben Jahr oder sowas, da war schon auch eher die Sache. Also am Anfang habe ich gesagt, wenn es nach einem halben Jahr, nicht ein paar zahlende Kunden hat, dann lassen wir es halt wieder. Dann hat es einen zahlenden Kunden gehabt, dann denkt man sich halt, naja, okay, komm, es kann nur besser werden. Ja. Also man redet sich natürlich ein bisschen schön, das ist klar, aber vielleicht ist das auch okay bis zu einem gewissen Grad.
Aber so den Product Hunt Launch oder sowas hast du jetzt nicht gemacht, oder? Macht ja aber so ganz, also hast du gemacht, ja?
Also mein Bruder, der Raphael, hat es noch gemacht, als er da noch aktiv war. Haben wir auf verschiedenen Launch-Seiten gelauncht, also Tier 5 Launches, haben da auch ein paar Likes und so weiter eingesammelt, aber mein Gefühl ist, dass da natürlich so ein bisschen die Bilderszene in ihrem eigenen Saft so ein bisschen schwimmt, weil der ist auf diesen Launch-Sites unterwegs. Klar kriegt man ein paar Backlinks vielleicht, was dann im SEO-Game irgendwann hilft, aber die wirklichen Kunden, die Software entwickeln in einem kommerziellen Umfeld, sind da nicht ganz so viel vertreten. Meine aktuelle Hypothese. Genau, also haben wir versucht, hat bei uns jetzt so nicht viel gebracht.
Ich überlege jetzt gerade, ich schreibe ja auch so einen Cloud-Newsletter, ob ich da sowas reinnehmen würde mit einem Affiliate-Link. Ne? Kann ich mir mal überlegen, bevor ich mal gar keinen Slot verkauft habe, kann ich mal probieren, vielleicht passiert da ja was. Also ist vielleicht eine Idee. Ja, alles klar. Aber so, ich überlege gerade, wo findet man denn die Entwickler? Wo findest du, musst ja entweder an deine, oder zumindest auf der Webseite steht, for Product Managers and for Developers. Und das sind ja die, wo unter dem Thema leiden. Die Product Managers, weil der Launch zu spät kommt oder die Übersetzungen qualitativ minderwertig sind. Und die Entwickler, weil die wollen nicht auf andere warten. Die können einfach das in ihren Bildprozess einbauen, so wie wir es vorhin beschrieben haben. Also musst du überlegen, wo findest du denn die beiden? Bei den Product Managern weiß ich nicht genau. Bei den Developern würde ich sagen, die treiben sich auf Reddit rum, die treiben sich auf Twitter rum, da bist du schon. Die treiben sich vielleicht auf LinkedIn rum, aber auch in irgendwelchen Entwicklungs-Newslettern so, ne? Wo es um Apps geht oder um solche Sachen. Also vielleicht musst du da mal gucken, wer macht einen Flutter-Newsletter und schreibst dem halt mal an und sagst, bietest dem das Commission-Modell an. Es gibt ja wahrscheinlich so große Flutter-Newsletter, die ein paar tausend Leute lesen. Wenn dann 100 Stück konvertieren, habt ihr beide was davon, dann lohnt es sich für den vielleicht auch. Also kannst du ja mal überlegen, ob das was wäre.
Ja, das ist auch auf der Liste der offenen To-Dos. 1, 2 habe ich schon mal angeschrieben. Mein Gefühl ist auch, dass viele halt, wie du auch, ja die Plätze lieber zu einem Festpreis verkaufen. Na, hier ist eine Party. Karneval oder was?
Ja. Also, das kam jetzt durch meinen Move, glaube ich.
Ach so. Die lieber zu einem Festpreis verkaufen, wo ich dann natürlich so ein bisschen vorsichtig bin. Da jetzt irgendwie mal 100-200 Euro investieren, kann man auch mal machen, aber da ist mein eigenes Geld, ist bei größeren Beträgen natürlich dann irgendwie würde ich auch gerne sicher sein, dass ein Wert dabei ist. Deswegen finde ich dieses Revenue-Share-Modell ja ganz gut. Aber genau, also Newsletter und so sind schon das Ziel von dem Affiliate-Programm, aber die muss man anschreiben, das ist richtig, ja.
Wer bis hierhin zugehört hat und eine coole Idee hat oder es mal sich ausprobieren will, der kann sich ja gern bei dir melden und das mal ausprobieren. Und natürlich die Links im Podcast benutzen, die sind dann vielleicht auch Affiliate-Links, muss ich mir mal angucken. Ja, was mich am Schluss dann immer interessiert, du hast jetzt 80% noch angesprochen. Wie ist das denn deine Wocheneinteilung? Wir nehmen jetzt abends auf, wir haben jetzt kurz vor 10, das heißt, wir haben um 8:30 angefangen, Kinder sind im Bett. Teilweise zumindest ist es so dann auch deine typische Arbeitszeit, an denen du die für die Projekte arbeitest, oder wie ist das so bei dir eingeteilt?
Genau, also aktuell ist das so ein bisschen ein Sonderfall, weil meine Frau noch Elternzeit hat. Wir haben jetzt ein 4 Monate altes Baby. Aber genau, also vormittags und nachmittags ist Arbeit bzw. Kinderbetreuung. Da machen wir wechselseitig dann so ein bisschen früher Schluss. Und dann, wenn die Kinder im Bett sind, dann wird nochmal die ein oder andere Stunde abgezwackt. Jetzt auch nicht unbedingt jeden Abend. Aber genau, das ist dann eher was, wo man nochmal ein kleines Feature oder eine Marketing-Sache versucht. Genau.
Und wie kannst du abschalten? Was sind so deine Tricks, dass du dich privat erholen kannst? Was machst du da so?
Ja gut, also wie ich gesagt habe, das ist ja so ein bisschen mein Hobby. Also das ist eher was, mit dem ich abschalte, von Arbeit und so weiter. Ansonsten ist natürlich die Zeit knapp mit Familie und Job. Da ist sonst ein bisschen Sport noch. Aber genau, also ich würde eher sagen, mit dem Bauen schalte ich dann ab, genau.
Okay.
Mag jetzt ein bisschen nerdig klingen, aber...
Irgendwas muss man trotzdem noch machen, glaube ich. Da musst du mal gucken. Okay, ich verstehe. Alles klar, Daniel. Ja, du, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich werde es mal ein paar Leuten schicken. Vielleicht gibt es positives Feedback. Und dann drücke ich dir die Daumen, dass wir auf jeden Fall über den Podcast-Pack kommen. Und schau dir das mal an mit Reddit-Newsletter und so. Ich glaube, das bin auch gespannt, wer noch Ideen hat, meldet sich gerne bei mir oder bei Daniel dann direkt. Das verlinken wir auch alles. Und dann wünsche ich dir viel Erfolg weiterhin und vielen Dank fürs Teilen deiner Story.
Danke, danke. Dir auch noch viel Erfolg mit dem Podcast. Ist auf jeden Fall ein cooles Format, finde ich.
Vielen Dank dafür. Ja, alles klar. Dann mach's gut.
Gut, ciao. Ciao.
Und das war auch schon wieder die Folge 162 von Happy Bootstrapping. Hat's